Fake History. Lügen, Legenden, Irrtümer der Geschichte. Mit Helmut Remsen und Matthias Frank.
Helmut, welche Lüge knöpfen wir uns heute vor?
Ja, eine, die wir sozusagen fortsetzen, die viele kennen und die meisten wohl auch immer noch glauben.
Dann wird es höchste Zeit, sie zu beerdigen.
Titel des heutigen Podcasts: Der russische Überfall auf die Ukraine. Die ganze Geschichte, Teil 2.
Vielleicht sollten wir noch mal kurz zusammenfassen, was wir in der ersten Folge unserer Episode zum Krieg gegen die Ukraine festgestellt haben.
Ja, da haben wir historisch ziemlich weit ausgeholt. Ich glaube, da mussten wir auch weit ausholen, um die Vorgeschichte eben zu kennen.
Wobei der entscheidende Teil der Vorgeschichte mit dem Zerfall der Sowjetunion und des Warschauer Vertrages und einer NATO begann, die entstehende Machtlücke im Osten geschickt ausnutzen wollte.
Russland war über das Vorrücken der NATO Richtung Osten alles andere als erfreut. Die Rede von Wladimir Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007, die haben wir ja in Folge 1 besprochen, die markierte sowas wie die Rückkehr des Kalten Krieges auf offener Bühne. Die NATO hatte seiner Meinung nach da eine rote Linie überschritten. Seine Reaktion damals, flapsig ausgedrückt, Schluss mit lustig.
Ja, und jetzt willst du womöglich noch verkaufen und sagen, dass der Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 so eine Art Notwehr war, dann würde man dich zu Recht einem Putin-Versteher schimpfen.
Nein, das wäre natürlich Täter-Opfer-Umkehr. Der Überfall Russlands auf die Ukraine ist und bleibt ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Das ist überhaupt keine Frage. Aber, das wäre die These, auch eine Verzweiflungstat. Die Angst Putins vor einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, die war riesengroß. Er wollte die Ukraine als letzte Pufferzone zur NATO um jeden Preis erhalten.
Und Putin hat sich, was den ukrainischen Widerstand und die Kampfkraft der ukrainischen Armee angeht, das kann man wohl sagen, gründlich verschätzt. Aber würde Putin nicht andere Staaten in Europa angreifen, wenn ihm in der Ukraine nicht Einhalt geboten würde? Das frage ich nicht. Das ist ja die konkrete Angst Polens und vieler der baltischen Staaten.
Ja, mit der Unterstützung der USA abnehmend und der europäischen Staaten zunehmend verteidigt die Ukraine bis heute ihr Land mit Zähnen und Klauen und ja auch mit Erfolg. Also aus dem schnellen gedachten Marsch auf Kiew und einem handstreichartigen Regime-Change ist ja nichts geworden. Das zeigt ja, wie schwach, auch militärisch schwach, Russland eigentlich ist. Wer in vielen Monaten nur wenige Kilometer Boden gewinnt, der wird es ja kaum mit einem EU-Staat oder der NATO aufnehmen wollen.
Jetzt müssen wir natürlich betonen, dass die Unterstützung der USA, was die Ukraine betrifft, dass diese Unterstützung, seit Donald Trump zum zweiten Mal US-Präsident wurde, deutlich nachgelassen hat.
Absolut, ja.
Dem ist die Ukraine inzwischen eher, würde ich mal sagen, lästig, weil ihr Kampf teuer ist und er Rohstoffdeals mit Russland im Wege steht.
Ja, man darf wohl annehmen, dass die Annexion der Krim 2014 nicht ohne die massive Einmischung der USA in der Ukraine passiert wäre.
Hör mal, das ist aber eine sehr, sehr, sehr gewagte Aussage, die du da triffst.
Ja, die wir vielleicht doch mit einer Reihe von Indizien ganz gut belegen können. Fakt ist, zunächst lieferten die USA unter Präsident Obama Panzerabwehrraketen und Drohnen an die Ukraine und russische Soldaten versuchten, die Ostukraine unter ihre Kontrolle zu bringen.
Also das Minsker Abkommen, also das war von Angela Merkel, dem französischen Präsidenten François Hollande, Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko unterzeichnet worden, vereinbarte damals unter anderem einen sofortigen Waffenstillstand, Kommunalwahlen in den Gebieten von Donetsk und Luhansk und die Wiederherstellung der ukrainischen Kontrolle über ihre eigenen Staatsgrenzen.
Ja, aber dieses Abkommen scheiterte leider, weil beide Seiten gegen Vereinbarungen verstießen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ja hinterher auch eingeräumt in einem Interview mit der Zeit, dass der Westen mit dem Minsker Abkommen vor allem Zeit gewinnen wollte, um die Ukraine zwischenzeitlich mit möglichst viel Waffen aufrüsten zu können.
Und es gab angeblich ein kleines Zeitfenster im März 2022,
ja.
Das war schon ein Monat nach dem Überfall Russland, dass es so aussah, als könnte mindestens ein Waffenstillstand, wenn nicht sogar ein schneller Frieden verhandelt werden. Putin und Zelensky sollen sich damals aufeinander zubewegt haben, kurz gefasst mit der Formel, keine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, also eine neutrale Ukraine, die aber Mitglied der EU werden könnte.
Ja, so stellte es der damalige israelische Ministerpräsident Naftali Bennett dar, der auf Wunsch von Zelensky mit Putin telefoniert hatte, um da zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln. Laut Bennett hätten beide Seiten substanzielle Zugeständnisse gemacht damals. Also Putin habe seine Forderung einer Entmilitarisierung der Ukraine aufgegeben. Im Gegenzug war dann Zelensky wohl bereit, auf eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zu verzichten. Ein Waffenstillstand sei damals wirklich in greifbarer Nähe gewesen, sagt Bennett.
Ja, und warum kam es dann einfach nicht dazu, wenn er so nah war?
Ja, bei den Friedensverhandlungen unter Vermittlung auch des türkischen Präsidenten Erdogan, das fand Ende März 2022 statt, und zwar in Istanbul, da stellten sich laut Bennett und Altkanzler Gerhard Schröder, der auch dabei war und vermittelte, die USA und Großbritannien quer. Also die ukrainische Delegation legte damals ein Positionspapier vor. Das hat dann die russische Seite in einen Vertrag übersetzt. Das Ergebnis war dann das sogenannte Istanbuler Kommuniqué. Aber schon 5 Tage vorher hatte die NATO auf einem Sondergipfel in Brüssel beschlossen, die Friedensverhandlungen beider Seiten nicht zu unterstützen.
Da erinnere ich mich dunkel an einen Besuch des damaligen Premierministers Boris Johnson in Kiew. Das war gut eine Woche nach den Verhandlungen, die du eben erwähnt hast, in Istanbul. Und danach änderte die ukrainische Seite plötzlich ihre Position. Was war passiert?
Ja, wir wissen natürlich nicht genau, was da hinter verschlossenen Türen besprochen wurde. Der britische Guardian und die Washington Post haben allerdings übereinstimmend berichtet, Johnson habe Zelensky klargemacht, dass man mit Putin eh nicht verhandeln könne und der Westen nicht zu einem Frieden zu schlechten Bedingungen bereit sei. Man wolle einen militärischen Sieg über Russland.
Fakt ist, aus dem Frieden wurde nichts, wurde ja weitergekämpft. Und mit den russischen Kriegsverbrechen, ich erinnere da mal an April 2022 im Kiewer Vorort Butscha, wurden Dutzende Leichen mit Schussverletzungen und gefesselten Händen gefunden. Und damit, mit diesem Kriegsverbrechen, war erstmal jede Grundlage für Verhandlungen vorbei. Das war es gewesen.
Ja, nach einem Besuch in Kiew am 25. April, also kurz darauf, hat dann US-Außenminister Austin erklärt, die USA wollten Russland auf Dauer militärisch schwächen. Einen Tag später gab er auf dem US-Stützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein einen militärischen Sieg der Ukraine als strategisches Ziel aus. Und damit war diese Friedensbemühung natürlich dahin.
Und jetzt kommen wir nochmal zurück auf unsere erste Folge unseres Podcasts in der Episode zum Ukraine-Krieg. Und da ging es um die Sprengung der Gaspipeline Nord Stream 2 und der Frage, wer denn wohl dafür verantwortlich war.
Ja, es wurde natürlich sofort nach diesem Anschlag heftig spekuliert, wer diesen durchaus aufwendigen Sabotageakt denn beauftragt und durchgeführt haben könnte. Die Verdächtigen, also einmal die Ukraine, weil man keine Konkurrenz zur Pipeline wünschte, die durchs eigene Land führte. Dann die Russen, um möglicherweise eine falsche Spur zu legen und die Sprengung der Ukraine dann in die Schuhe zu schieben. Oder eben die USA, weil ihnen aus den schon genannten Gründen eine deutsch-russische Kooperation ein Dorn im Auge war.
Ja, und dass die USA gern eigenes Gas an die Europäer verkaufen wollten, das ist wirklich unstrittig. Präsident Trump hat die Europäer im von ihm angezettelten Zollstreit ja die Zusage abgerungen, abgepresst, in den kommenden 3 Jahren jährlich Gas im Werte von rund 250 Milliarden Dollar abzukaufen.
Ja, und auch die Ablehnung der Ukraine ist hinlänglich belegt. Der damalige Botschafter der Ukraine in Deutschland, Melnik hieß er und ging gerne durch viele Talkshows. Er ließ keine Gelegenheit aus, gegen die Gaspipeline zu agitieren und Deutschland eine, ja, man muss es so sagen, Komplizenschaft mit Russland zu unterstellen, die der Ukraine in den Rücken falle.
Am Ende wurde die Pipeline nie in Betrieb genommen, denn mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine war das Projekt endgültig gestorben. 7 Monate nach dem russischen Angriff wurde die Pipeline von einem Taucher-Spezialkommando an einer Stelle eben in die Luft gejagt.
Ja, und das können wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Laut Ermittlungen der Bundesanwaltschaft soll ein ukrainisches Team bestehend aus einem Skipper, 4 Tauchern und einem Sprengstoffexperten angeleitet von Serhii K. mindestens 4 Sprengsätze von je 14 bis 27 Kilogramm aus einem Gemisch aus Hexogen und Oktogen, sagt mir chemikalisch nichts, an den Pipeline angebracht worden sein und zur Explosion gebracht worden sein. Die Bundesanwaltschaft hat daraufhin Haftbefehle gegen den Anführer Serhii K. und 5 weitere Personen erwirkt. Der 7. Verdächtige, der ist vermutlich in der Landesverteidigung gegen Russland gefallen. Im August 2025 wurde K. dann in Italien festgenommen und im November in Italien der deutschen Polizei übergeben und in Untersuchungshaft genommen, wegen des dringenden Tatverdachts mit seinen 5 Komplizen, mit gefälschten Pässen und mit der Segeljacht Andromeda, die er geschartert hatte, vor der dänischen Insel Bornholm eben die Gaspipeline Nord Stream 2 gesprengt zu haben.
Und dann kommt noch Kommissar Zufall ins Spiel. Eine Radarfalle auf der deutschen Ostseeinsel Rügen wurde einem weiteren Tatverdächtigen, Wolodimir Tsuralev, zum Verhängnis. Er fuhr schlicht und ergreifend zu schnell, es machte Blitz und mit dem Foto des Blitzers konnte er identifiziert werden.
Ja, aber mit polnischer Hilfe gelang ihm die Flucht über Polen in die Ukraine. Polen war ja, wir haben es schon erwähnt, über Nord Stream 2 auch nicht gerade amused.
Das Wall Street Journal wollte dann am Ende wissen, dass Auftraggeber des Anschlags der ukrainische Präsident Selenskyj höchst selbst gewesen war. Die CIA habe ihn zwar noch zurückpfeifen wollen, aber die entsprechende Nachricht habe Selenskyj zu spät erreicht.
Ja, der damalige polnische Europaabgeordnete und heutige Vizeministerpräsident Radoslaw Sikorski, der scheint auch die USA als Drahtzieher zu sehen. Er twitterte nämlich unmittelbar nach dem Anschlag auf die Pipeline: Thank you, USA.
Der Verdacht lag nahe, wegen einer vielsagenden Aussage von US-Präsident Joe Biden, der 2022, also kurz vor Russlands Überfall, auf die Frage einer Reporterin, was die USA mit Nord Stream 2 machen würde, wenn Russland die Ukraine angreife, Bidens Antwort:
Ich habe das hier wörtlich, also in der Übersetzung: Wenn Russland einmarschiert, dann wird es Nord Stream 2 nicht mehr geben. Wir werden sie beenden.
Und die Reporterin hakte nach:
Genau, die Pipeline sei doch von Deutschland kontrolliert, wie er das denn anstellen wollte. Und daraufhin sagte Biden:
Ich verspreche Ihnen, wir werden fähig sein, das zu tun.
Ja, was ja wiederum der schon vielfach zitierten Wolfowitz-Doktrin, über die wir im ersten Teil ausführlicher gesprochen haben, folgen würde, nämlich alles zu unterbinden, was Deutschland und Russland einander näher bringt.
Ja, klar ist, die USA, namentlich die CIA, war eingeweiht. Die ukrainischen Strippenzieher namens Burba und Schwerwinski waren von der CIA ausgebildete Agenten. Ihnen waren von einem Verbindungsmann 200 100.000 Dollar für den Anschlag in Aussicht gestellt worden.
Aber nachdem der niederländische Geheimdienst Wind von der geplanten Aktion bekommen hat, sogar das Datum der geplanten Aktion nannte, nämlich den 19. Juni 2022, wurde die Sache dann von der CIA abgeblasen. Man wollte mit so einer Aktion natürlich nicht in Verbindung gebracht werden.
Ja, da wurde es der CIA zu heiß, aber die 6 Saboteure ließen ihren Plan eben nicht fallen. Sie schoben ihn nur auf, wenn ich das richtig sehe. Also sie haben offenbar eine neue Geldquelle gefunden. Dass der ukrainische Präsident unmittelbar an den Plänen beteiligt war, wie du eben suggeriertest, oder gar Auftraggeber war, dafür gibt es, glaube ich, keine Belege.
Richtig. Also was wir aber, hoffe ich, zeigen konnten, für die Beurteilung der Hintergründe des Krieges gegen die Ukraine, hängt es sehr davon ab, wo und wann wir bei der Ursachenforschung ansetzen.
Na, wenn wir jetzt in Moskau anrufen würden, dann würde Putin sagen, ja, das, unser Überfall, das ist eine militärische Spezialoperation gegen eine angebliche Nazi-Regierung und deshalb ist dieser Angriff gerechtfertigt. Er stellt also seinen Krieg damit bewusst in die Tradition des großen vaterländischen Krieges gegen Nazi-Deutschland, eigentlich absurd.
Ja, es ist natürlich ein sehr durchsichtiger Rechtfertigungsversuch. Er hat einen gewissen historischen Kern in der geheimen Militärorganisation der ukrainischen Nationalisten, OUN, die sich vom nationalsozialistischen Deutschland eine Befreiung der Ukraine von Polen und der Sowjetunion erhofften. Der Chef der ukrainischen Partisanen damals, Stefan Bandera, den man tatsächlich einen Faschisten nennen darf, der wollte sogar auf deutscher Seite beim Einmarsch der deutschen Truppen in die Ukraine mitkämpfen. Die Nazis dankten es den ukrainischen Kollaborateuren aber nicht. Viele von ihnen landeten dann im KZ. Aber Bandera, da sind wir wieder bei Putins Verleumdung der Regierung Selenskyj als Nazis, wird in der Westukraine von vielen Ukrainern als Freiheitskämpfer und Nationalheld verehrt. Und Selenskyj hat in einem Interview auch mal diese Verehrung als normal und cool bezeichnet. Und dass Bandera die Freiheit der Ukraine verteidigt habe, naja, daran dockt Putin nur allzu gerne an, als er den Krieg gegen die Ukraine als Krieg gegen eine Nazi-Bande zu legitimieren versuchte.
Naja, und dazu kommt noch, auf Bandera berief sich auch die berühmte Brigade Asow, die im vom Russen belagerten Mariupol 80 Tage lang das Stahlwerk Asowstal verteidigen konnte. Aber glaube ich, das heißt eben nicht, dass Präsident Selenskyj, der übrigens jüdische Wurzeln hat, ein Nazi wäre.
Genau, es ging nie um Nazis. Es ging darum, dass Russland die an die eigenen Grenzen heranrückende NATO einfach als Provokation empfand. Bei den NATO-Beitritten der baltischen Staaten oder auch Polens, Bulgariens und Rumäniens, da hatte man ja noch gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Aber bei der Ukraine als möglichem NATO-Mitglied, die spätestens ja seit dem NATO-Gipfel in Bukarest eine reale Perspektive war, da war das Maß für Putin eindeutig voll.
Wenn man dieser Lesart folgt, dann hätte ja die Vorgeschichte des russischen Überfalls auf die Ukraine mit dem Zerfall der Sowjetunion begonnen. Denn damit tat sich für die USA ja die Tür auf, global die einzig verbliebene Supermacht zu sein und das auch bleiben zu wollen.
Ja, so ist es. Also die endgültige Erfüllung der Wolfowitz-Doktrin. Dass ihr Grundgedanke bis heute ja die US-Politik dominiert, das zeigt ja die neue nationale Sicherheitsstrategie der USA, die das America First der Regierung Trump auch außenpolitisch jetzt festklopft. Allerdings mit einer interessanten Akzentverschiebung. Der Keil zwischen Russland und Europa, der wird jetzt woanders angelegt. Europa wird massiv kritisiert, Russland aber als möglicher Handelspartner gesehen.
Und damit wird so gesehen Europa mit der Unterstützung der Ukraine zu einem eigenen Stellvertreterjob für die USA gemacht. Die sollen die Arbeit erledigen. Also die USA ziehen sich zurück, konzentrieren sich auf ihren Angriffskrieg im Nahen Osten an der Seite Israels. Die Kosten für die militärische und wirtschaftliche Unterstützung der Ukraine werden jetzt auf die EU geschoben, vor allem auf Deutschland, eben als Hauptgeldgeber. Und Trump droht ganz offen, wenn ihr nicht beim Krieg gegen den Iran helft, dann könnt ihr sehen, wie er mit der Ukraine am Ende alleine klarkommt.
Wir können, glaube ich, festhalten, der russische Überfall auf die Ukraine ist und bleibt ein Bruch des Völkerrechts. Aber der Westen, vor allem die USA, haben diesen Überfall durch eine aggressive NATO-Osterweiterung durchaus begünstigt, wenn nicht provoziert. Also sie haben im April 2022 in Istanbul eine große Chance auf Frieden verstreichen lassen und stattdessen auf Eindämmung Russlands gesetzt, statt auf Verständigung und Diplomatie. Und die NATO, auch die EU, sind, obwohl sie offiziell keine Kriegsteilnehmer sind, tief in diesen Krieg verstrickt.
Kann man denn sagen, der Krieg mit bereits jetzt Hunderttausenden Toten hätte vielleicht verhindert werden können, wenn der Westen, allen voran die USA, die historische Chance nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion genutzt hätte, statt Russland, das damals wirtschaftlich stark geschwächt war, in eine internationale Friedensordnung einzubinden? Da haben sich dann die USA entschieden, die Schwäche Russlands auszunutzen und den NATO-Beitritt der Ukraine zu forcieren. Kann man es so sagen?
Im Nachhinein ist immer alles schwierig zu beurteilen, weil so viele Weichen da möglicherweise falsch gestellt wurden. Und leider konnten ja auch die ukrainischen Soldaten, die bis heute auf dem Schlachtfeld ihr Leben lassen mussten, und auch die zivilen Opfer ja nie darüber abstimmen, ob sie diesen Krieg wirklich einer russischen Besatzung vorgezogen hätte, obwohl die Kampfmoral der Ukraine schon dafür spricht, dass viele hinter diesem Krieg und hinter der Verteidigung gegen Russland stehen.
Das heißt, am Ende haben wir statt einer Win-Win-Situation eine Lose-Lose-Constellation, die nicht nur Ressourcen in Milliardenhöhe, in Pulverdampf, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, auflöst, sondern eben auch hunderttausende Menschen das Leben kostet.
Ja, und wenn wir mal ganz egoistisch denken und nur an Deutschland, dann hat Deutschland 500 Milliarden Euro an Sonderschulden aufgenommen. Riesige Summen fließen in Rüstung statt in marode Schulen oder Brücken oder vielleicht auch mal eine funktionierende Bahn, wenn man mal Science-Fiction denkt. Darf. Im Krieg verlieren immer auch die Sieger. Und die Militarisierung unserer Gesellschaft, die schreitet weiter voran.
Ja, und womöglich wird bald in naher Zukunft die Wehrpflicht wieder eingeführt. Also alles deutet darauf hin. Und Innenminister Dobrindt fordert Zivilschutz als Schulfach. Aber es gibt auch Profiteure, gerade in Deutschland, vor allem die, die Aktien von Rheinmetall haben.
Und Europa hat die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl jetzt durch die Abhängigkeit von amerikanischem Gas und Öl eingetauscht.
Was lernen wir daraus, Helmut? Dass es in der Geschichte, auch in der Geschichte des Ukraine-Krieges eben nicht nur Schwarz-Weiß gibt, nicht den Kampf des Guten gegen das Böse, nicht nur den einen Schurken, der am Ende an allem schuld ist.
Ja, und dass es für diese Erkenntnis oft hilfreich ist, sich auch die Vorgeschichte von Konflikten anzusehen und sich ab und zu auch in die Perspektive des Gegenspielers zu versetzen. Nur das ergibt dann ein komplettes historisches Bild.
Das war Fake History. Lügen, Legenden, Irrtümer der Geschichte. Heute: Der russische Überfall auf die Ukraine. Die ganze Geschichte. Teil 2. Ein Podcast von Helmut Remsen und Matthias Frank. Produziert von B-Spirit Berlin. Weitere Informationen finden Sie auf fakehistory.de. Fragen und Anregungen sowie Lob und Kritik gerne per Mail an feedback@fakehistory.de.
Danke fürs Zuhören.